Studenten und Gasthörer. Mein Name ist Jochen Wendel. Ich möchte unseren heutigen Gastreferenten, Professor Dr. Jan Schmidt, vorstellen. Sein beruflicher Werdegang beginnt mit seiner Diplomarbeit, die er 1995 erstellte, mit dem Titel Die flussbegrenzte logistische Abbildung zur Modellierung ökonomischer Prozesse. Diese hat er verfasst an der Uni Mainz im Fachbereich Physik. 1995 wechselte er dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter an das Wuppertaler Institut für Klima, Energie und Umwelt, blieb dort bis 1996, ging dann ebenfalls als wissenschaftlicher Mitarbeiter an die Uni Mainz am Fachbereich Physik, blieb dort bis 1999 und schloss sein Verbleiben dort mit seiner Dissertation ab mit dem Titel Aspekte mathematischer Strukturen bei Modellierung dynamischer Systeme und erhielt so seinen Doktortitel. 1999 ging er dann als Seniorwissenschaftler und Hochschuldozent mit besonderen Lehraufgaben und wissenschaftlicher Mitarbeiter an die TU Darmstadt, hier an den Fachbereich Philosophie, und arbeitet zudem im Zentrum für interdisziplinäre Studien und Technologie. Während dieser Zeit erhielt er seinen MA der Philosophie an der TU Darmstadt und machte sein Staatsexamen für Bildungsforschung am Fachbereich Pädagogik an der Uni Mainz und schloss seinen Aufenthalt an der TU Darmstadt dann mit der Habilitation ab im Fachbereich Philosophie. Er ging dann nach Atlanta und war dort Associate Professor an der School of Public Policy am Georgia Institute für Technologie. Und seit 2008 ist er als Professor für Soziologie, Kultur und Technologie an der FH hier in Darmstadt tätig. Man sieht ja, dass er einen Wechsel oder eine Verbindung gemacht hat zwischen Physik und Philosophie. Und er kam zu der Philosophie durch seinen Förderer Gernot Böhme an der TU Darmstadt. Und es weckte auch sein Interesse an der Interdisziplinarität zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften, also in dem Fall speziell Physik und Philosophie. Zum Beispiel gibt es auch das Werk Methodologische Fragen der Inter- und Transdisziplinarität, Wege zu einer praxisstützenden Interdisziplinaritätsforschung. 2003 verfasste er Der entthronte Mensch, Anfragen der Naturwissenschaften an das Menschenbild. Und 2008 schrieb er einen Artikel Tracing Interdisciplinarity of Converging Technology at a Nanoscale, Ethical Considerations about Recent Nanotechnologies in der Zeitschrift Technology Analysis and Strategic. Sein nach eigenen Angaben Hauptwerk verfasste er ebenfalls 2008 heißt Instabilität in Natur und Wissenschaft. Und sein besonderes Interesse gilt den folgenden Themen: Wissenschafts- und Technikphilosophie, Technikforschung, Philosophie der Interdisziplinarität und der Chaostheorie. Vor dem Vortrag, den wir jetzt gleich sehen werden, über Schönheiten und Schöpfungen in Natur und Physik, habe ich noch ein Zitat, das vielleicht so als Vorgriff auch auf diesen Vortrag sein soll, von Karl Friedrich von Weizsäcker, den Herr Schmidt selbst als sein Vorbild angibt, weil er auch diese Verbindung, diese Interdisziplinarität von Naturwissenschaften und Gesellschaftswissenschaften macht. Und das Zitat heißt: Die Physik hat die Geheimnisse der Natur nicht eliminiert, sondern hat sie in tiefer liegende Geheimnisse geführt.
Ja, vielen Dank für die schöne Einführung.
Guten Abend. Ich freue mich, hier zu sein.
mal wieder an der TU Darmstadt zu sein, im Institut für Philosophie, dem ich sehr viel zu verdanken habe. Es war in der Tat Gernot Böhme, der mich auf die Gleise der Philosophie setzte und der damals Ende der 90er Jahre sehr offen war für einen Physiker, der wenig Hintergrund in der Philosophie hat, hier doch etwas an die philosophischen Grundfragen anzuschmiegen. Also ich bin sehr froh, hier zu sein und werde Ihnen heute vielleicht unter dem etwas überzogenen Titel über Schönheiten und Schöpfungen in Natur und Physik ein paar Thesen präsentieren, Thesen, die auch zurückführen eigentlich auf Ideen, die ich mit Gernot Böhme gemeinsam entwickelt habe und die so ein bisschen auch meinen Zugang zur Philosophie illustrieren. Die Ideen, die ich hier vortrage, und das hat mich etwas erschrocken, nachdem ich auch nochmal den Flyer zu den vollendeten Tatsachen gelesen habe, den ihr hier als Titel über die Veranstaltung gestellt hat. Etwas erschrocken, weil zum einen die Ideen, die ich hier vortragen möchte, selbst sehr unvollendet sind. Also das ist Work in Progress auf der einen Seite. Auf der anderen Seite merkte ich dann auch, dass die Akzentuierung, die ich hier eigentlich vornehmen wollte, möglicherweise nicht so ganz zu dem Hauptthema passt, aber das werden wir sehen. Bitte zu entschuldigen, ich habe 6 Stunden Lehre heute hinter mir und ich habe, wie das in der Philosophie üblich ist, einen Text vorbereitet, den ich hier mehr oder weniger lesen will. Also ich werde jetzt keinen freien Vortrag halten, sondern hoffe praktisch, dass Sie mir dennoch folgen können zu dieser späten Stunde, auch wenn ich hier eine gewisse Lesearbeit Ihnen vorstellen möchte. Also ich beginne mit 2 Akzentuierungen des Begriffs der vollendeten Tatsachen. Es sind vollendete Tatsachen, die dem Volk da präsentiert werden. Am Ende, verborgen schleichender Prozeduren, treten sie zutage. Als alternativlos, unumkehrbar, unumgehbar werden sie dargestellt. Ein Tsunami des Tatsächlichen, oft untermauert durch vermeintlich eindrucksvoll erdrückende Sachzwänge. Doch die Festigkeit des Faktischen trügt, vollendete Tatsachen werden geschaffen, obgleich sie ihre Spuren zu verwischen suchen. Jetzt ein paar Illustrationen, Stuttgart 21, Rhein-Main-Flughafenerweiterung, Google Street View, Vorratsdatenspeicherung, Bologna-Prozess, Exzellenzinitiative, Hessischer Hochschulpakt, von dem wir als Fachhochschule sehr betroffen sind, und Auflösung des Zentrums für interdisziplinäre Technikforschung hier an der TU Darmstadt. Wir werden vor vollendete Tatsachen gestellt, betroffen, nicht aber beteiligt. Von vollendeten Tatsachen spricht derjenige, der sich vor diese gestellt sieht, nicht also derjenige, der sie geschaffen hat und sie präsentiert. Wir kritisieren die normative Kraft ihrer Fakten, mit denen sie uns konfrontieren und die sie als alternativlos darstellen, um paradoxerweise damit für sie zu werben. Vollendete Tatsachen, sind das nicht Siegel und Signaturen, Manifestationen der Macht? Doch um diesen Typ der vollendeten Tatsachen soll es hier wohl nicht gehen, jedenfalls nicht direkt. Soweit meine sprachlichen Assoziationen als Einführung. Es geht, wenn ich es recht verstehe, eher um Vollendung oder Vervollkommnung von Tatsachen. Facts well put, Alfred Nordmann und Davis Baird schon in den 90er Jahren sagten. Also um die Verwobenheit von Veredelung und Verschleierung, um eine Dialektik im Akt der Vollendung selbst. Das scheint ganz am Bild des Handwerkers Künstlers oder Laborforschers orientiert zu sein, der sein Werk schöpferisch vollendet, es veredelt, aber auch einiges verschleiert. Die Tatsachen, von denen die Rede ist, sind also nicht nur wahre Aussagensysteme und Erfahrungssätze, sondern auch sichtbar sinnliche Sachen der Tat, Produktions-, Präsentations- und Repräsentationshandlung. Vollendete Tatsachen, so Cherise von Xylander, wenn ich das richtig ausspreche, und Alfred Nordmann, nehmen sodann die Aura des Unwiderstehlichen an. Sie zelebrieren Sichtbarkeit und verschleiern Zusammenhänge. So sind sie immun gegen Widersprüche, sie sind selbstgenügsam und spekulativ. Mehr verführen als verstehen. Dieser Typ der vollendeten Tatsachen durchziehe die Wissenschaften und ihre Geschichte. In ihm verschränken sich wissenschaftstheoretische und ästhetische Fragestellungen. Das, denke ich, ist im Prinzip eine sehr starke These, zumal wenn sie nicht nur beschreibend daherkommt, sondern ein kritischer Unterton moderner Aufklärungsrhetorik mitschwingt. Seid wachsam vor jeder verführerischen Überhöhung und verschleiernden Ästhetisierung. Im Folgenden möchte ich eher die deskriptive Seite der These erläutern und zeigen, dass vollendete Tatsachen im Sinne des Schönen in den exakten Naturwissenschaften eine Rolle spielen und dass sich das Verständnis von vollendeten Tatsachen in den Naturwissenschaften, in den exakten Naturwissenschaften, insbesondere der Physik, wandelt. Dabei beziehe ich mich auf neuere Entwicklungen der Physik, Selbstorganisation, Instabilität und so weiter. Zu Recht wurde, denke ich, von einem Iconic oder Visual Turn in den Wissenschaften gesprochen. Mit dem Schönen sind indes in der Physik Glanz und Elend, Licht und Schatten verbunden. Vollendete Theorien als vollendete Tatsachen. Die schönste Schönheit der menschlichen Natur besteht im Glanz der Wissenschaft, so Thomas von Aquin. Hat die Wahrheit einen eigenen Glanz? Für Martin Heidegger ist die Sache klar. Schönes gibt es in den Wissenschaften nicht. Wenn es Schönheit als Vollendung überhaupt geben sollte, liege sie anderswo. Gewiss nicht in der naturwissenschaftlichen Natur und schon gar nicht in naturwissenschaftlichen Theorien. Diese Haltung ist Teil der Tradition der Moderne. Die klassische Trias vom Wahren, Schönen und Guten scheint längst auseinandergefallen zu sein. Jede Vermischung gilt als Kategorienfehler des antiaufklärerischen Geistes. Das Schöne wurde spätestens seit Kants Setzung der Ästhetik als subjektive Allgemeingültigkeit eines Geschmacksurteils entnaturalisiert, versubjektiviert, relativiert. Sie wurde von der Natur abgetrennt und verlagert in das kontingente Zuschreiben des Subjekts. Hier konnte sie überhöht werden. Allein das Kunstschöne gilt seither als das wahre Schöne. So steht der Schöne offenbar sowohl der naturwissenschaftlichen Natur ontologisch als auch dem objektiven, wahren und rationalen der Naturwissenschaft epistemologisch als das andere gegenüber. Das ist die übliche Erzählung. Jedoch, wie zutreffend ist es? Schließlich haben Naturwissenschaftler gegen diese Position wiederholt opponiert. Ein aufleuchtendes Schön in den exakten Naturwissenschaften sieht Werner Heisenberg. Und Henri Poincaré stellt klar, wenn die Natur nicht schön wäre, so wäre es nicht der Mühe wert, sie kennenzulernen. Und das Leben wäre nicht wert, gelebt zu werden. Der Kosmologe Roger Penrose meint im Rekurs auf Platon, the role of beauty and aesthetics criteria are fundamental to the development of mathematical and physical ideas. Was damit gemeint ist, ist freilich alles andere als klar. Unklar ist, erstens, ob sich das Schöne auf unsere Methoden, Handlungen und Motive bezieht. Also Schönheit eher im Sinne Schönheit des Experiments zum Beispiel. B. Oder zweitens, ob es sich auf unser Wissen, auf unsere theoriebasierten Repräsentationsformen bezieht. Schönheit einer Theorie. Und drittens, ob es die äußere Welt betrifft. Natur, Technik, Mensch. Die Klärungsbedürftigkeit verschärft sich, insofern der Begriff des Schönen vielgestaltig ist. Neben einem Rekurs auf Einfachheit, Eleganz, Einheit und auch Erhabenheit ist es gängig, auf symmetrische Ordnungsstrukturen Bezug zu nehmen. Der Physiker Hermann Weyl meint etwa, Symmetrie, ob man ihre Bedeutung weit oder eng fasst, ist eine Idee, vermöge derer der Mensch durch Jahrhunderte seine Geschichte versucht hat, Schönheit, Ordnung und Vollkommenheit zu begreifen. Hier müsste sie hier Jahrtausende heißen. Mit Symmetrie sind Proportionen idealer Formen, Strukturen und Gesetze gemeint. Teile stimmen untereinander bzw. mit dem Ganzen überein. Blickt man in der Wissenschaftsgeschichte zurück, findet man eine reichhaltige Traditionslinie. Erstens, in Anschluss an Euklid entwickelte Platon seine 5 regulären Polyeder. Tetraeder, Würfel, Oktaeder, Ikosaeder, Dodekaeder. Die idealen Symmetrien der platonischen Körper kennzeichnen die Kosmosordnung, auch wenn der reale Kosmos nur ein ungenaues Abbild davon ist. 2000 Jahre später, zu Beginn der modernen Naturwissenschaften, wird es bei Galilei heißen, dass das Buch der Natur in der Sprache der Geometrie geschrieben sei. Buchstaben sind dann Dreiecke, Kreise, Kuben und andere Körper. Fast zeitgleich hat Kepler in seinem Mysterium Cosmographicum den Kosmos nach den Kriterien geometrischer Schönheit anordnen lassen. Die euklidisch-platonische Geometrie stellt für Kepler das Urbild des Schönen der Welt dar. In seiner Schrift Harmonices Mundi spricht Kepler von harmonischen Proportionen und ruft aus: Dir sage ich Dank, Herrgott, unser Schöpfer, dass du mich die Schönheit schauen lässt in deinem Schöpfungswerk. Zitat Ende. In Anlehnung an Platon und Kepler kann Schönheit hier als Symmetrie und Ordnung idealer geometrischer Formen verstanden werden. Zweitens, einen weiteren Hinweis auf Schönheit kann man beispielhaft in Copernicus de Revolutionibus sehen. Das bisherige ptolemäische Epizykel-Differentenmodell ist zwar hinreichend genau, aber alles andere als einfach. Für Copernicus war das ptolemäische Weltbild wegen dieser Kompliziertheit unbefriedigend. Er bezeichnete es gar als Monstrum. Das von ihm vorgeschlagene heliozentrische Weltsystem war transparenter, klarer und einfacher. Das ist bei Copernicus allerdings nicht nur instrumentell oder denkökonomisch zu verstehen, wie später bei Mach. Vielmehr ist Einfachheit der Beschreibung ein Wahrheitskriterium, insofern Natur selbst einfach sei. Der Leitsatz, das Einfache ist das Siegel des Wahren, stellt für die moderne Naturwissenschaft eine zentrale Hintergrundüberzeugung dar. So verstehen Naturwissenschaftler vielfach Schönheit als Einfachheit, Klarheit und Deutlichkeit. In der Schönheit als Einfachheit der Beschreibung spiegele sich die Schönheit als Einfachheit der Natur. Und auch Bacon, wie auch bei Ockham, setzt die Einfachheit der Natur als ihren Kern voraus. Später wird es heißen, dass die Natur mit nichts verschwenderisch umgehe. Vor diesem Hintergrund wurden mathematische Extremalprinzipien entwickelt, die in der ontologischen Tiefe der Natur gesehen wurden. Drittens, in seinen mathematischen Prinzipien der Naturphilosophie führt Isaac Newton die Himmelsphysik mit der Mechanik zusammen. Damit vereinigt er Keplers Arbeiten zu den Planetenbewegungen mit denen Galileis zur Schwerkraft, zu einer einheitlichen Theorie der Gravitation. Im Rahmen der newtonschen Physik kann Schönheit als Einheit, Kohärenz und Konsistenz verstanden werden. Schönheit liegt vor, insofern unterschiedliche Teile zueinander, so wie diese mit dem Ganzen zusammenpassen und sich eine Einheit zeigt. Phänomene am Himmel ebenso wie jene auf Erden werden durch ein einheitliches Prinzip beschrieben. Bei Plotin findet man dann, die Schönheit ist das Durchleuchten des ewigen Glanzes des einen durch die materielle Erscheinung. Und für Werner Heisenberg gilt, im Aufleuchten des Schönen in den exakten Naturwissenschaften wird der große Zusammenhang des Ganzen erkennbar. Viertens, von Descartes und Newton ausgehend liegt im Zentrum der heutigen Physik die Vereinheitlichung unterschiedlicher Bereichstheorie. Ja, wir sind jetzt mehr auf die rechte Seite. 3 von 4 fundamentalen Theorien konnten bisher zusammengeführt werden. Vereinheitlichung meint nichts anderes als das Auffinden gemeinsamer Symmetrien. Grundlegend für die Hintergrundüberzeugung ist, dass Symmetrien sehr zentral sind, dass sie Naturgesetze unabhängig von Ort, Richtung, Zeitpunkt, insbesondere von Rotation, Translation und so weiter gelten. Die Gesetze der klassischen Mechanik etwa sind symmetrisch unter Galilei, Transformation, die der Elektrodynamik unter Lorentz-Transformation. Das war eine Inkonsistenz, die schon Einstein umgetrieben hat und zur Entwicklung seiner Relativitätstheorien geführt hat. Heute bilden verallgemeinerte Geometrien, gruppentheoretische, topologisch orientierte Symmetrietransformationen das Kernargument für den Ausweis einer erfolgreichen Vereinigung. Hier wird Evidenz und Validität angesiedelt. Schönheit in dem Sinne kann als symmetrische Transformationsgruppen physikalische Theorien verstanden werden. Eine Nähe zum Schönheitstyp Platons zeigt sich. Der Nobelpreisträger Gerhard Toft spricht von einer theoretischen Schönheit der fundamentalen Gesetze der Symmetrie und Supersymmetrie. Soweit mein schneller Durchgang durch die Tradition. Und jetzt möchte ich fragen, praktisch ist das alles? Skepsis und Problematisierung möchte ich anführen. Dieser Typ der vollendeten Tatsachen strahlt, wie man vielleicht metaphorisch sagen kann, im matten Glanz des Abstrakten. Ihre Schönheit basiert auf einem bestimmten Verständnis des Schönen, sowie von Physik und naturwissenschaftlicher Natur. Auf der rechten Seite sehen wir praktisch, was Wolfgang Pauli unter anderem zu diesem Zugang, nicht zur Schönheit, sondern praktisch damals zur entwickelten Spinor-Theorie glaubte. Praktisch ist es ein leerer, weißer Rahmen, nur technische Details fehlen. Also ein bestimmtes Verständnis des Schönen von Physik und naturwissenschaftlicher Natur. A, als Kennzeichen des Schönen gilt Symmetrie, verbunden mit Statik und Stabilität. Das Schöne manifestiert sich als Symmetrie. Das Objekt des Schönen, also das, was schön ist und Schönheit zeigt, sind physikalische Gesetze oder mathematische Formeln. Spezielle Transformationseigenschaften gelten als schön. Das Schöne tritt am Gesetz auf. Dritter Punkt, der Referenzbereich des Schönen, auf den sich die schönen Theorien beziehen, liegt zumeist im ganz kleinen, in der ganz kleinen Natur, Elementarteilchen oder auch in der ganz großen Natur, also dem Mikro- und dem Makrokosmos. So gelten Tatsachen als vollendet, möchte ich hier sagen, insofern sie durch Symmetrie, Gesetzeskern und Mikrokosmos-Referenz gekennzeichnet sind. Dieser Vollendungstyp ist indes ganz auf Linie reduktionistischer Programme. Es ist nicht verwunderlich, dass Steven Weinberg, jener Kosmologe, der ein Lob des Reduktionismus, so ein Kapitel seines Buches Traum von der Einheit des Universums, schreibt, herausstellt, jedenfalls würden wir keine Theorie als endgültig akzeptieren, wenn sie nicht schön ist. Wird hier nicht ein epistemischer Reduktionismus ästhetisch veredelt, aufgeladen und überhöht. Dass es sich hier auch um einen Akt der Vollendung handelt, also um eine Ästhetisierung, eine Wiederverzauberung der Natur nach der Entsinnlichung und Entzauberung der Welt, wird wenig reflektiert. Die Spuren werden verwischt. Dieser Typ der vollendeten Tatsachen scheint ganz im Sinne von Alfred Nordmann und Cherise immun gegenüber Kritik. Das trifft sich mit der Skepsis von Peter Voigt vom Versagen der vereinheitlichten Stringtheorien, schreibt er, diese seien noch nicht einmal falsch, vielmehr experimentell empirisch schlicht unzugänglich. Doch es ist nicht nur die Skepsis gegenüber einer Ästhetisierung reduktionistischer Programme. Vielmehr ist es auch der Schönheitstyp selbst, der skeptisch stimmen mag. Werner Heisenberg sprach von abstrakter Schönheit. Diese vollendeten Tatsachen springen nicht ins Auge. Es ist eine bilderlose Welt. Peter Gallison, der morgen hier sein wird, und Lorraine Darsten nennen es Blindsehen. Pointiert bei Hartmut Böhme. Zitat: Die Wissenschaften operieren heute in Welten, die bilderlos sind. Niemals hat es einen radikaleren Ikonoklasmus gegeben als derjenigen, den die modernen Naturwissenschaften der Bildkultur zugefügt haben. Die Computeranimationen, die uns die sinnliche Nähe zu irgendeinem Objekt vorgaukeln, sind nur die exotischen Maske der absoluten Unsichtbarkeit, in die wir vorgestoßen sind. Zitat Ende. Mit der Eroberung des ganz Kleinen und des ganz Großen der Natur, mit dem Gewinn, also der exzentrischen Ränder des Mikro- und Makrokosmos, Teilchenbeschleuniger CERN hier und große astrophysikalische Teleskope dort, geht ein Verlust der Mitte einher, möchte ich sagen. Nicht mehr die vertraute Welt, sondern die Fremde, der Extreme, gilt als erkenntnisrelevant und wissenswürdig. Entbergen und Verbergen liegen dicht beieinander. Der Mesokosmos, also die Welt der mittleren Größenordnung, gilt nicht mehr als fundamental. Von einer Radikalisierung der Unanschaulichkeit der Natur durch die wissenschaftlichen Revolutionen im 20. Jahrhundert spricht der Wissenschaftsphilosoph Paul Heuningen-Hühne. Dies mag es auch sein, warum die Revolutionen durch Relativitätstheorie und Quantenphysik so wenig in unserer Alltags- und Lebenswelt angekommen sind. Ähnliche Hinweise finden sich aus vielfältigen phänomenologischen Traditionen. Ich möchte nun eine andere Perspektive beleuchten und hoffe, Sie zu überzeugen, dass praktisch dieser Typ der Abstraktionsschönheit nicht das Einzige ist. Nun war, wie Ian Stewart und Martin Golopinski sagen, dieses gruppentheoretische Paradigma der Symmetrie so erfolgreich, dass die Naturwissenschaftler in Versuchung gerieten anzunehmen, damit sei das Thema der Schönheit abgeschlossen. Explizit war Schönheit kein Thema mehr, implizit war es doch leitend. Das verhinderte eine Reflexion und Revision des Vollendungsaktes von physikalischen Tatsachen. Jedoch, es ist nicht aller Tage Abend. Physik verändert sich, erweitert sich, wandelt sich. Es gibt Seitenarme zu dem Mainstream, denke ich. Eine andere Physik scheint zu entstehen, verbunden mit einem expliziten, aber auch kritischen Rekurs auf Schönheit. Der Physik-Nobelpreisträger Robert Lovelin spricht von einer Neuerfindung der Physik. Diese werde notwendig nach dem Abschied von der Weltform. Zentrale Rolle spielt hier Selbstorganisation, Instabilität, Nichtlinearität. Jean-François Lyotard hatte ahnend schon sehr früh von einer postmodernen Wissenschaft zur Erforschung der Instabilitäten gesprochen.
Trotz des problematischen Labels Postmoderne finde ich diese Formulierung doch recht interessant und zutreffend. Ilya Prigozhin spricht von einer Physik des Werdens. Zu den grundlegenden Theorien dieser veränderten Physik zählen nichtlineare Dynamik, Chaos- und Selbstorganisation, Theorien, Komplexitätstheorien, Synergetik, fraktale Geometrie, Katastrophentheorie. Dass wir erst durch die Entwicklung dieser Theorien anfangen, die Welt zu verstehen, Zitat, das hatte die Wissenschaftsphilosophin Sandra Mitchell in ihrem schönen Buch Komplexitäten, Plural, herausgearbeitet. Ich denke, diese Physik, und es ist den Begriff, den ich für interessant halte, kann als nachmodern bezeichnet werden, insofern sie historisch nach der modernen Physik entstirnt. Sie ersetzt die klassisch-moderne Physik nicht, sondern erweitert diese. Die klassisch-moderne Physik kann umfassend durch die Theorien gekennzeichnet werden, wie klassische Mechanik, Physik dann des 19. Jahrhunderts, Thermo- und Elektrodynamik, bis hin zu den Theorien des frühen 20. Jahrhunderts, Quanten- und Relativitätstheorie. Wir sehen hier nochmal, wie ich mir das vorstelle. Die nachmoderne Physik eröffnet neue, reflektierte Wege zum visuell-ästhetischen in Natur, Technik und auch Technonatur. Weshalb? Meine These ist, das liegt an den Objekten selbst. Sie sind komplex und oft instabil. So wird die klassisch-moderne Orientierung in Richtung Schönheit an Gesetzeskern, Symmetrie und Mikrokosmos ergänzt. Erstens, und zwar um Phänomenalität, vielleicht kann man auch von Morphologizität sprechen. Visuell-ästhetisches wird notwendig, weil die Gesetze weitgehend verstummen, wo Instabilität und Komplexität herrscht. Die Formel allein besagt nichts. Denn im Prinzip müssten die mathematischen Gleichungen ja integriert werden. Bei nichtlinearen und insbesondere instabilen Systemen ist das problematisch. Das erkennen wir ja schon bei solchen Systemen wie dem Wetter und der Strömungsphysik allgemein. Aus dem Fundamentalgesetz lässt sich zunächst nichts erschließen, schon gar nicht im traditionellen Erklärungsschema der deduktiv-nomologischen Erklärung, das heißt der Ableitung von Phänomenen aus Gesetz und Randbedingungen. Vielmehr muss das Phänomen auch erst mathematisch produziert und präsentiert werden. Dazu ist Computernumerik notwendig, ebenso wie die grafische Präsentation und die anschließende Validierung. Zweiter Punkt, Prozessualität und Emergenz. Visuell-Ästhetisches wird möglich und notwendig, weil Neues auch in der Natur entsteht. Von Emergenz oder auch Fulguration, also dem blitzartigen Aufscheinen vom Werden und Wachsen, kann man sprechen. Überraschendes, Unerwartetes, Einmaliges tritt hier auf. Um zu erkennen, muss man auch hier geschehen lassen. Es sind Zeitformen und Zeitgestalten, gefrorene und fortschreitende Prozesse, die das Auge anzieht. Dass man hier Schönheit lokalisieren mag, ist freilich nicht zwingend. Doch kann man sagen, die Objektwelt tritt in diesen Prozessen der Selbstorganisation aus sich heraus und präsentiert sich als bildfähig und damit als ästhetisch wahrnehmbar. Dritter Punkt, Mesokosmizität und Lebensweltlichkeit. Visuell-Ästhetisches wird möglich, da die Physik ihren Fokus erweitert. Die instabilen, wirren, komplexen Objekte liegen zumeist im Mesokosmos, also der Welt der mittleren Größenordnung, und der ist für uns phänomenal ästhetisch zugänglich. Kurzum, ich glaube also, dass diese drei Punkte eine mögliche Brücke darstellen, um eine andere Form von Ästhetik in der Physik zu lokalisieren. Ich denke, Instabilitäten und Komplexitäten bilden den Kern dieser Öffnung zur phänomenalen Schönheit. Was ist nun, da denke ich, Instabilität ist das Zentrale, was ist unter Instabilität zu verstehen? Bei Instabilität steht es auf des Messers Schneide. Kipppunkte, Kritizitäten, Bifurkationen, Strukturbrüche, Schmetterlingseffekte, also kleine Ursache, große Wirkung. Eine chemische Oszillation setzt ein, eine enzymkinetische Reaktion startet, die Strudelbildung von Flusswasser. Eine Flüssigkeit wird Viskose, ein Phasenübergang zum Gasförmigen findet statt, Laserlicht bildet sich, ein See- oder Erdbeben tritt ein, Turbulenz. Aber auch Proteine entstehen, Zellen wachsen, Organe nehmen ihre Funktion auf. Ein Materiehaufen beginnt zu atmen. In all diesen Fällen wird eine Schwelle überschritten. An kritischen Punkten entsteht Neues oder anders gesagt anderes. Instabilität ist die notwendige Bedingung für die Herausbildung von neuen Eigenschaften, Phänomenen, Mustern, Strukturen, Entitäten. Makroskopisch-mesokosmische Prozesse sind demnach grundlegender als die rein mikrophysikalischen, insbesondere auch für den Zeitfall. Das gilt für Natur und Technik und Technonatur gleichermaßen. Dass die klassisch-moderne Physik instabile, komplexe, emergente Phänomene kaum beachtet hat, ist nicht verwunderlich. Denn diese sind schwer zugänglich und experimentell extrem schwer zu handhaben. Der Fokus der klassisch-modernen Physik lag weitgehend auf stabilen, linearen Phänomenen im Mittel. Es herrschte über Jahrhunderte eine Art Stabilitätsdogma, ein metaphysisches und methodologisches Hybrid, das zur Etablierung und zum Erfolg der Physik beitrug. Stabilität sichert im Prinzip nämlich Prognostizierbarkeit, experimentelle Reproduzierbarkeit, empirische Prüfbarkeit und erklärungstheoretische Reduzierbarkeit. Diese vier Punkte, denke ich, sind sehr zentral für die klassisch-moderne Physik und für die leitenden Paradigmen, die sich an sie anschließen und auch für die Art, wie Wissenschaftsphilosophie sich in den letzten 80, 90 Jahren etabliert hat. Diese Punkte sind an instabil und komplexen Objekten problematisch. Sie modifizieren sich. Und einer dieser Wege hat, denke ich, eine ästhetisch-visuelle Komponente. Offenbar treibt uns Instabilität und Komplexität ins ästhetisch-visuelle. Es sind die instabilen Objekte selbst, etwa im Bereich der Strömungs- und Festkörper-Oberflächenphysik oder in der Nano- und Biophysik, die Visualisierung explizit in die Physik bringen, bis hin in den Validierungs- und Geltungskontext hinein. Damit möchte ich nicht sagen, dass es früher nicht auch Visualisierung gegeben hat, aber ich denke, es ist eine neue Qualität, die hier reinkommt. Aufbauend auf diesen Visualisierungen werden Komplexitätskenngrößen, etwa Familienähnlichkeitsmaße, pragmatisch zum Vergleich der Muster von Realwelt und Simulationswelt gebildet. Produktion, Präsentation und Repräsentation der Phänomene gehören zusammen, wie der Simulationsphilosoph Eric Winsberg herausstellt. Visuelles stellt nicht nur ein Medium und Mittel dar, um Validität, also Prüfbarkeit auch des Wissens herzustellen. Vielmehr sind es sowohl die Objekte selbst als auch das Wissen, das visuell ästhetisch zu fassen ist, beziehungsweise visuell ästhetisch ist. Hierfür stellt die technologische Entwicklung die Ermöglichung bereit. Ohne Computer keine Komplexität. Von Computern und numerischen Experimenten ist die Rede. Nicht alleine, was naturgesetzlich möglich ist, sondern auch die möglichen Naturgesetze werden hier zum Thema. Der sich hier anschließende Iconic oder Pictorial Turn der exakten Wissenschaften, wie er von Gottfried Böhm, William Mitchell und anderen herausgearbeitet wurzelt eben in dieser Instabilität und der Komplexität der Objekte. Die Computerisierung führt, so Hans Poser, zu neuen Kriterien der Wissenschaftlichkeit. Eine davon sind, denke ich, visuell ästhetische Kriterien in der Modellierung und Validierung des Wissens. Selten allerdings wurde die Relevanz von Instabilität und Komplexität der Objektsysteme in der wachsenden Community der Simulationsphilosophen wahrgenommen. Ich möchte jetzt praktisch, um das noch ein bisschen zu belegen, auch zu illustrieren, ein paar Beispiele präsentieren und schauen, ob ich Sie damit überzeugen kann. Vollendete Tatsachen, das Unvollendete, jetzt bezogen auf Natur. Ich denke, sowas kann man auch bezogen auf eine Phänomenologie der Technik entwickeln und auch der Technonatur. Zitat: In den Ereignissen um uns herum, so der Kosmologe John Barrow, bekommen wir eine Welt der gebrochenen Symmetrien zu sehen. Zitat Ende. Das gilt für Natur und Technik gleichermaßen. Für avancierte Technik, muss man vielleicht sagen. Beispielhaft in Richtung einer Reflexion auf Ästhetisches in der Natur ist der Zugang von Benoit Mandelbrot. Die fraktale Geometrie, sagt er, das ist auch praktisch das Konzept, was er entwickelt hat, enthüllt eine Welt voller Schönheiten, so tritt Mandelbrot an. Sie stellt eine Morphologie des Amorphen dar, pointierte, vollendete Tatsachen des Unvollendeten. Ich möchte jetzt nicht Mandelbrot in seiner Sprache und in seinem Zugang kritisieren, das wäre sehr leicht möglich, sondern möchte ein paar Zitate montieren, um zu zeigen, praktisch was für eine Motivation Mandelbrot hat und wie er zu gewissen Validierungen kommt. Mandelbrot kritisiert zunächst das Primat der abstrakten Fundamentalgesetze in den exakten Naturwissenschaften. Zitat: Durch die Entwicklung von Theorien, die keine Beziehung zu sichtbaren Dingen aufweisen, haben sich Mathematiker und Physiker von der Natur entfernt. Natürlich fragen, welche Natur ist das? Ne? Ist es die Gesetzesnatur? Ist es die phänomenologisch erfahrbare Natur? Er meint natürlich Zweiteres. So ist der Titel seines Werkes, die fraktale Geometrie der Natur, programmatisch zu verstehen. Wiedergewinnung der Natur der mittleren Größenordnung als relevantes Untersuchungsfeld. Beispiele fraktaler Gestalten, also Gestalten mit gebrochenen Dimensionen, sind Apfelmännchen, das zweite von links oben dargestellt, Apfelmännchen oder Schneeflockenkurven. Sie sind Produkt nichtlinearer, instabiler Prozesse. Ihre besondere Eigenschaft ist die der Selbstähnlichkeit. Wenn man kleine Ausschnitte jeweils betrachtet, so sind die dem Ganzen ähnlich. Ein klassischer Aspekt der Schönheit vielleicht. Mithilfe seiner gegenüber Euklid neuen Geometrie, wie er es nennt, der gebrochenen fraktalen Geometrie, lassen sich, so argumentiert er, unregelmäßige, zersplitterte Formen um uns herum qualitativ nachzeichnen. Verzweigungen von Bäumen, Sträuchern, Blättern, Struktur von Gebirgen, Muscheln, Schneeflocken oder Blumenkohl. Fraktale Gestalten sind faltig, picklig, verzweigt, wirr. Sie weisen eben gebrochene Dimensionen auf, aber gerade mit diesen gebrochenen Dimensionen, also weder das Dreidimensionale noch das Zweidimensionale, weder das Zweidimensionale noch das Eindimensionale, lassen sich diese dennoch qualitativ streng untersuchen. Die Urfrage war, wie lang ist die Küstenlänge von Großbritannien? Wie für Goethe ist für Mandelbrot hier auch das Auge entscheidend. Für mich ist das wichtigste Denkwerkzeug das Auge. Es sieht Ähnlichkeiten, noch bevor eine Formel geschaffen worden ist, um Gestalten zu identifizieren. Auf dieser Grundlage werden pragmatisch eben sogenannte Komplexitätskenngrößen oder nichtlineare Charakteristika gebildet, die dann zur Validierung herangezogen werden. Ich denke, die fraktale Geometrie steht nicht alleine. Verwandte Konzepte haben sich etabliert. Der Biophysiker Hans Meinhardt beschreibt die Schönheit von Muscheln, wie er es nennt. Die faszinierenden Schalenpigmente und Wachstumsfalten, jeweils Zitat. The pigment patterns on tropical shells are of great beauty and diversity. They fascinate by the mixture of regularity and irregularity. Die Pigmentmuster seien einmalig, ganz so wie das Kunstschöne. Die Muster verweisen auf die Geschichtlichkeit der Muscheln. Sie spiegeln Dynamik und Emergenzen wider. The underlying mechanism that generates this beauty is eminently dynamic. A certain point on the shell represents a certain moment in its history. Trotz der Einmaligkeit zeigt sich ein Allgemeines. The shell patterning appeared to be just another realization of a general pattern forming principle. Damit könnte in Anlehnung zum Beispiel an Goethes Morphologie ein Urphänomen oder eine Urform, ein Urtyp gemeint sein. Dieses Aktivator-Inhibitor-Modell, was er da entwickelt hat, scheint das zu leisten. Und er beschreibt dann auch, wie er praktisch Computervisualisierungsmethoden als Evidenzausweis verwendet und die sind auch in guten Journals praktisch publiziert. Ich möchte noch den Biochemiker Friedrich Cramer hier zu Wort kommen lassen, der möglicherweise die spekulativste Zugangsweise hier entwickelt hat. Denn Cramer zählt auf eine ästhetische Theorie der Natur, wie er es nennt, eine prozessuale Ästhetik. Komplex emergente Naturphänomene macht Cramer zum Ausgangspunkt seiner Konzeption einer allgemeinen Zeittheorie der Natur. Prozesse des Werdens und Wachsens, die sich als Prozessgestalten zeigen, legen einen dynamischen Begriff der Schönheit nahe. Was wir Schönheit nennen, gehört weder der reinen Ordnung noch dem reinen Chaos an. Schönheit erscheint überall dort, wo das Chaos in die Ordnung und die Ordnung in das Chaos mündet. Schönheit ist ein Moment des Übergangs. Es ist vergänglich, fragil, gefährdet. Einmalig. Es entsteht eine instabile Gratwanderung zwischen der Erstarrung und dem Wirren. Wieder Zitat: Der spezifische Reiz, der von Naturformen ausgeht, dürfte darin zu suchen sein, dass auch sie Prozessformen abbilden. Sie sind gleichsam stehengebliebene, in Wahrheit jedoch meist fortschreitende Prozesse, die mit dem Prozess korrelieren, in dem der Beobachter selbst begriffen ist. Nicht allein der Genotyp des mathematischen Gesetzes, sondern der Phänotyp der Gestalten lässt das Naturschöne im Raum zwischen der inneren und der äußeren Natur entstehen. Innere und äußere Natur sind aufeinander bezogen, besitzen die gleiche Struktur von Natur. Diese gradwandernde Oszillation liegt im Zentrum des Ästhetischen bei Cramer. Ich möchte zum Schluss kommen, nach diesen Beispielen, die sicher kritisch zu sehen sind. Dies alles könnte als eine naive, quasi naturalistische Ethik von Naturwissenschaftlern gebrandmarkt werden. Doch die visuelle Dimension ist herausgehobener Teil der derzeitigen Physik, sowohl bezüglich Natur, das, was ich jetzt stärker dargestellt habe, als auch bezüglich Wissen, Simulation, Visualisierung. Es könnte sich hier ein reflektier- und auch kritisierbares Feld entwickeln, insofern eben visuell-ästhetisches explizit gemacht wird, gänzlich anders als in der klassisch-modernen Physik mit ihrer impliziten Schönheit des Abstrakten. Die traditionelle Engführung vollendeter Tatsachen auf Gesetze mit der Reduktion von Schönheit auf Symmetrietransformationen mathematischer Gesetze in Extremwelten des Mikro- und Makrokosmos ist also nicht zwingend. Ebenso wenig wie die damit verbundene Ästhetisierung, das Blindsehen bei Galison. Es gibt Seitenarme der heutigen Physik, die nachmoderne Physik wählt einen eher phänomenologisch-morphologischen Zugang. oder Teile davon. Ihre vollendeten Tatsachen sind eben gekennzeichnet durch Phänomenalität, Prozessualität oder Emergenz und Mesokosmizität. Kant hatte in einer Kritik der Urteilskraft treffend herausgestellt, dass die Natur in ihren schönen Formen figürlich zu uns spricht. Formen und Gestalten stellen die Bedingungen der Möglichkeit dar, das Objekt schöner als Teil der wissenschaftlichen Wahrnehmung explizit reflektier- und revidierbar werden zu lassen. Dinge der Welt, Natur, Technik, Technonatur, werden ästhetisch im Mesokosmos erfahrbar, insoweit sie sich auch selbst darstellen. Die vollendeten Tatsachen des Unvollendeten liegen sodann nicht alleine auf Seiten des Erkennenden, entgegen der eher subjektivistischen Engführung von Ästhetik und Bildtheorie. Aber auch nicht allein auf Seiten des Erkannten selbst. Die vollendeten Tatsachen des Unvollendeten kennzeichnen ein Zwischen, ein Zirkular. Ein Zwischen Natur, Wissen und Erkennendem, wie Peter Gallison und Lorraine Darsten ausführen. In dem stets Unvollendeten der vollendeten Tatsachen mag ein kritischer Impuls liegen, jeder Vollendung zu widerstehen. Dies könnte vollendete Tatsachen eben doch zu einem kritischen Reflexionsbegriff werden lassen. Wer sich vor vollendete Tatsachen gestellt sieht, sollte widerstehen. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich noch eine gewisse Kurve bekommen habe. Vielen Dank.
Warum die Phänomene, die die nachmoderne Physik beschreibt, also nehmen wir mal die Fraktale oder nehmen wir auch und auch entsprechend visualisiert, also nehmen wir auch die Bilder, die wir aus der Nanotechnologie kennen, warum die jetzt einen reflektierteren Zugang zum Schönen bilden? Das habe ich jetzt nicht verstanden, weil gerade an den Bildern, das wirst du wahrscheinlich von Alfred Nordmann kennen, an den Bildern der Nanotechnologie, also Wissenschaft und Technologie, was ja kaum zu trennen ist, kann man ja meistens gar nicht nachvollziehen, was da eigentlich gemacht wurde, sondern es wird dann ein Ergebnis, was vielleicht mit dem Rasertunnelmikroskop erzeugt wurde, wird vielleicht nochmal ästhetisiert durch Farbgebung und sonst was, oder landet vielleicht auch auf dem Cover von einer naturwissenschaftlichen Zeitschrift. Es sieht dann auch schön aus und vielleicht sagt die ganze Community, das ist schön, aber wo der reflektiertere Zugang dann ist, das ist mir nicht klar. Also wo da die Chance besteht. Weil eigentlich hätte ich jetzt erst das Gefühl, diese Phänomene, also wenn eine Wissenschaft sich nur so repräsentiert, dann habe ich ja gar keinen Zug, verstehe ich ja gar nicht mehr, was die tun oder was die machen oder was da geschieht. Ja. Okay.
Ja, die Nanotechnologie, Andreas, ist sicher ein schlechtes Beispiel, um meine These wirklich zu begründen. Insofern muss ich an der Stelle ein Stück weit zurückrudern, weil die Nanotechnologie sich ja gerade dadurch auszeichnet, dass sie uns lebensweltlich weitgehend verschlossen ist. Das heißt, sie ist eigentlich nur transportierbar in bestimmten Formen der Visualisierung, die dann auch die ästhetische Überhöhung haben kann, wie das IBM-Logo oder sowas. Insofern, dieser Typ würde bei mir eher, wenn ich die These halten wollte, eher in dem Mikrokosmos liegen. Ja. Zentraler war jetzt hier herauszustellen, also vielleicht müsste man die Strömungsforschung stärker durchdeklinieren. Also es sind gerade diejenigen Phänomene, die wir auch sinnlich, lebensweltlich wahrnehmen können, von denen glaube ich, dass sie eine besondere Qualität in dieser neueren exakten Naturwissenschaften aufweisen. Und die Nanotechnologie zeigt ja, das wollte ich eigentlich deutlich machen mit dem Zitat von Hartmut Böhme, da findet praktisch eine Ästhetisierung einer Welt statt, die uns unzugänglich ist.
Wahrscheinlich habe ich mich da jetzt täuschen lassen, weil die Nanobilder ja eine Ästhetisierung, eine Visualisierung herstellen, die so aussieht, als hätte man
genau.
So ein Phänomen.
Das würde ich kritisieren. Genau. Das würde ich aus dem Konzept heraus kritisieren, aber du hast recht, ich habe an der einen Stelle den Begriff Nano benutzt und da sollte ich eher zurückrudern und eher den systemwissenschaftlichen, strömungsphysikalische Perspektive herausstellen. Die Nano-Welt ist eine Welt, die im Prinzip ästhetisch ästhetisiert wird, aber unzugänglich bleibt.
Also bei dem Bildkonsulat, will ich es mal nennen.
Bitte?
Entschuldigung, ich habe auch schon einen langen Tag gemacht. Bei diesem Bildkonsulat, ja, Konsulat, also bei diesen vielen Bildern, so wie ich das jetzt nennen will, die wir hier gesehen haben, auf Ihren Folien, da fiel mir auch irgendwo. Man müsste doch eigentlich jetzt erstmal wie Bacon eine Tabelle anschaffen, sozusagen Ordnung schaffen. Aber es gibt ja keine Einheit von Semiotik. Bilder werden ja immer wieder anders verstanden. Also sollte man da nicht vielleicht gegen den Appell eigentlich eine Typologisierung zu schaffen, eine Typologisierung von wissenschaftlichen Bildern?
Ja, vielen Dank. Das ist eine ganz zentrale Frage, die auch teilweise im Bereich der Zugänge von Philosophen zu Simulation und Modellierung versucht worden ist, eine Semiotik oder semiotische Zugänge zu entwickeln. Da habe ich an der Stelle jetzt nicht weiter gearbeitet, aber das ist ein Punkt, der auch im Rahmen der Entwicklung dieser sogenannten Komplexitätskenngrößen eine relevante Rolle spielt. Gibt aber noch eine andere Richtung und da bleibe ich ein bisschen unentschieden. Ich glaube, es gibt so etwas wie einen direkteren Zugang zu diesen Phänomenen, der auch den Reiz ausmacht, was wir bei Meinhard bei Mandelbrot und anderen gehört haben. Also einen unmittelbareren, direkteren Zugang, den diese Leute auch in ihren wissenschaftlichen Publikationen nicht verschweigen. Und das finde ich erstmal ein interessantes Phänomen, was zu deuten wäre. Aber Sie haben recht, da müsste man semiotisch weiterarbeiten. Sabine Gramelsberger in Berlin arbeitet an diesen Themen unter anderem.
Ich möchte nochmal an die erste Frage ein Stückchen anknüpfen, weil ich hatte ein ganz ähnliches Problem. Und zwar habe ich eine Nachfrage zu deiner Abgrenzung, und zwar auch dieser Dualität von nachmoderner und klassisch-moderner Physik. Und zwar, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du zuerst gesagt, die klassische Physik bezieht sich auf mikroskopische und makroskopische Prozesse. Da werden zwar auch Bilder erzeugt, aber die entziehen sich weitestgehend meiner Anschauung. Also auch wenn da was simuliert wird, zum Beispiel, ich denke mal, einen statistischen Prozess und so weiter, kann ich den auch abbildbar machen. Und jetzt in dieser mesokosmischen Physik muss ich zwar auch durch das Medium der Simulation gehen, um Bilder zu erzeugen. Die haben jetzt aber eine andere Art von Ästhetik, also ein anderes Schönheitsideal als dieses formal revolutionistische. Die These habe ich verstanden. Aber was mich so ein bisschen gestört hat, dass die Beispiele, die du genannt hast, oft sich Dinge bezogen haben aus dem mesokosmischen Bereich, wo ich auch sagen würde, die entziehen sich unserer Anschauung nicht, wie etwa dem Wetter und so weiter. Ja? Also die sind irgendwie noch unserer Lebenswelt verbunden. Aber jetzt, wenn ich doch klassischere physikalische Forschung denke, wo sich nicht lineare Prozesse zeigen. Beispielsweise, wenn ich elektronische Schaltkreise kann ich chaotisches Verhalten sichtbar machen oder auch im laserphysikalischen Bereich. Der Laser oder den Schaltkreis, der ist natürlich haptisch für mich da. Aber die Dynamik, die entzieht sich doch, die findet doch genauso auf Zeitskalen statt, die sich meiner Anschauung völlig entziehen. Ja? Und da habe ich so ein bisschen Problem. Natürlich Wetter und Erdbeben und so weiter, das kann ich alles weitestgehend unter Geophysik, Biophysik fassen. Aber ist es in dem Sinne, ja, da habe ich eben diese interdisziplinäre Frage, habe ich da nicht eine große Naturwissenschaft, in der sich überall solche Prozesse zeigen? Und ist das überhaupt Physik, ja, so in einem doch klassischen Sinne? Mhm.
Naja, ich meine, mit der Frage habe ich mich auch versucht rumzuschlagen. Das ist ein Teil des Ergebnisses. Ob das überzeugend ist, ist nochmal ein anderer Punkt. Also ich habe das versucht so zu rekonstruieren, dass die Frage ist eigentlich, was haben wir irgendeine Chance, die sogenannten Selbstorganisationstheorien als irgendetwas Zentrales oder was Neues darzustellen? Und der Punkt, von dem ich auch ausgehe, dass er haltbar ist, ist, dass Instabilitäten ganz zentral sind. Und natürlich finden wir, wenn wir in der Wissenschaftsgeschichte zurückschauen, finden wir vielfältige Vorläufer. Also ich nenne nur mal Newtons Theorie des Mondes. Newton sah, als er praktisch sah in seiner Optik, das finden sich auch in seiner Optik, sah, dass aufgrund des Dreikörperproblems möglicherweise das Planetensystem instabil werden kann. Bei Newton findet sich dann schon der Hinweis, dass möglicherweise Gott hier und da eingreifen muss. Das ganze 19. Jahrhundert ist voll in Entwicklung der Strömungsmechanik und der Hydrodynamik, ist voll von Instabilitäten. Das heißt, da haben sich Navier und Stokes und viele andere in der Entwicklung haben sich Gedanken gemacht. Ja? Man findet das, man kann das weiter rekonstruieren in den Arbeiten von Henri Poincaré Ende des 19. Jahrhunderts und so weiter. Also praktisch je tiefer man in die Geschichte schaut, desto mehr sieht man Vorläufer. Aber ich denke doch, seit der Entwicklung der Computernumerik, insbesondere seit den 60er, 65er, seitdem Haken, Prigogine und andere auf den Plan getreten sind, da finden sich deutliche Veränderungen, wo man auch die Geschichte anders rekonstruiert. Und die Paradigmen sind eben nicht mehr so stark an Prognostizierbarkeit, Reproduzierbarkeit, Prüfbarkeit und Erklärbarkeit, sondern die haben sich auch verschoben. Nun würde ich gerne zugeben, natürlich ist Instabilität und Selbstorganisation nicht nur im Mesokosmos, sondern ist, findet man genauso strukturähnlich im Mikrokosmos und im Makrokosmos. Also auch die Entwicklung des Universums, insbesondere auch die allgemeine Relativitätstheorie, hochgradig nichtlineare Theorie, wo Einstein ja selbst Probleme hatte, die Zeitentwicklung überhaupt aus seiner Theorie heraus als relevant anzusehen. Einstein hatte ja erst so ein statisches Universum auch im Blick. Also das findet sich überall, die Instabilitäten, aber die These wäre im Prinzip, die Physik hat sich stark wegentwickelt in das ganz Große und das ganz Kleine. Das waren die Hauptquellen, wo man sagte, hier findet fundamentale Erkenntnis statt. Und mit dieser strukturwissenschaftlichen Erweiterung der Physik wird die Welt der mittleren Größenordnung der Mesokosmos wieder zu einem relevanten Erkenntnisfeld. Also deswegen habe ich keine Probleme damit, dass natürlich im Schwingkreis nichtlineare Prozesse eine zentrale Rolle spielen können. Antwortet das ein bisschen was?
Ja. Sie haben ja einige große Linien gelegt und wie Sie selbst sagen, sobald man etwas veredelt, also auf solche großen Linien bringt, muss man zwangsläufig verschleiern. Die Frage ist eben, wie oder unter welchen Kriterien man solche Effekte akzeptieren sollte oder nicht. Und da würde ich nur als kleine Anmerkung mal auf einen Punkt eingehen, um zu zeigen, oder vielleicht auch von Ihnen eine Absichtserklärung herauszulocken, warum Sie gerade an so einem Punkt dann eine entsprechende Veredelung vorgenommen haben auf Kosten einer zwangsläufigen Verschleierung. Nur als Beispiel. Sie haben die Zeile Prozessualität und Emergenz statt Symmetrie. Ja? Die erscheint auf der letzten Folie auch nochmal, und zwar unter Verweis darauf, dass eben das Medium, innerhalb dessen Prozessualität und Emergenz überhaupt zugänglich sei, die Visualisierung oder die Simulation ist. Ja? Wenn man in diese Probleme jetzt reingeht, wird man sehr schnell sehen, dass es so einfach nicht ist. Das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, sondern mir geht es mehr um die Kriterien der Vereinfachung. Denn das zeigen ja gerade die Arbeiten, also unseres Exzellenzclusters Simulation Technology, Prozessualität können Sie gerade nicht simulieren. Das ist nämlich der Witz. Ja? Sie können aufwendig einzelne Zustände durchrechnen auf der Basis der tausenden partieller Differentialgleichung. Und was dann passiert, ist schlicht und einfach ein Betrug, nämlich eine Fotomontage. Sie lassen dann die Bilder der durchgerechneten Zustände nacheinander ablaufen, und zwar quasi mechanisch. Sie haben keine Gleichungen, die den Übergang von dem einen zum anderen Bild beschreiben. Das ist nämlich der Witz. Und zwar gerade weil es instabile Prozesse sind. Ja? Im Bereich Newton'scher Physik haben Sie solche Gleichungen natürlich. Und damit schlagen sich zurzeit die Simulationswissenschaftler rum. Insbesondere ist gerade deshalb auch so etwas entstanden, wie gerade in den USA eine neue Richtung, die heißt Ethik der Visualisierung. Ja? Die fragt einfach, wie mechanisch-optische Darstellungsmittel Effekte erzielen, die sozusagen mathematisch keine Basis haben, ja? Pragmatisch gerechtfertigt sind. Ja? Also das ist der eine Punkt, an dem man diese Leitdifferenz, die Sie aufmachen, anfangen kann zu diskutieren. Man kommt dann sehr schnell in sehr komplexe erkenntnistheoretische Fragen. Der zweite Punkt ist Symmetrie. Wenn Sie mal die Ideengeschichte angucken, ja, auch das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, weil Sie da sich viel besser auskennen im Bereich der Selbstähnlichkeit als ich, ist daran zu erinnern, dass in der klassischen Ordometaphysik und allem, was da dran hing, keineswegs die Symmetrie die vollendeste Proportion war, sondern der goldene Schnitt. Warum? Weil er Selbstähnlichkeitselemente aufwies. Ja? Warum haben sowohl die Ordometaphysiker mit diesem Prinzip der Selbstähnlichkeit als Ideal höchster Vollkommenheit gearbeitet, als auch die, sagen wir jetzt mal salopp, Instabilitätsphysiker? Ja? Da gibt es tiefer liegende Gründe, die man untersuchen kann und muss und was teilweise auch geschehen ist. Ja? Letztlich steht dahinter wohl eine Idee, dass man über Selbstähnlichkeit Dynamik überhaupt und damit Schöpfung und so weiter besser beschreiben kann. Nicht zuletzt aus diesem Grund hat wiederum auf einer ganz anderen Ebene Kant in seinem Schönheitsideal Kriterien des Vollkommenen diskutiert oder untersucht in Absehung von Symmetrie. Er sagte, das käme uns langweilig und hässlich vor. Sein Beispiel ist der Pfeffergarten. Ja, das andere Extrem ist das Chaos eines Urwalds oder eines Dschungels. Ja, und das Spiel der Einbildungskraft und des Verstandes kann nur funktionieren, wenn die Affektion und das Vermögen, Regel zu geben, in einem Gleichgewicht stehen. Ja. Das tun sie aber nicht angesichts langweiliger Symmetrie. Ja. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Wenn man in die einzelnen Topoi reingeht, die Sie gebracht haben, geraten manche Leitdifferenzen durchaus oder können ins Schwanken geraten. Und dann bedarf es einer Rechtfertigung oder zumindest der Skizze einer Rechtfertigungsstrategie, warum Sie gerade mit diesen Leitdifferenzen und nicht mit anderen arbeiten, von denen ich nur einige mögliche Alternativen mal ins Spiel bringen wollte.
Ja, vielen Dank, Herr Wubich. Das sind wichtige Punkte. Ich meine, diese Struktur, die ich hier vorgelegt habe, orientiert sich im Prinzip an zweierlei. Einerseits basiert sie auf dem Versuch einer Rekonstruktion dieser vier oder fünf Punkte, die ich praktisch als einen klassischen Zugang zur Schönheit dargestellt habe. Da habe ich ja destilliert praktisch Symmetrie, Gesetzeskern und Mikrokosmos orientieren. Da müsste man jetzt natürlich, wenn man ordentliche Wissenschaftsphilosophie, ordentliche Wissenschaftsgeschichte machen würde, den Symmetriebegriff und die historische Entwicklung des Symmetriedenkens verbunden auch mit dem jeweiligen Ordnungsdenken genau reflektieren. Ich meine, insofern habe ich ja auch, Sie sehen das ja hier unten, es gibt dann ja auch die Fibonacci-Zahlen und dann den goldenen Schnitt und so weiter. Solche Sachen habe ich hier natürlich suggeriert. Ja? Also, das heißt, die Begriffe, die ich gewählt habe, sind der Versuch, die bisherige Diskussion, an denen Physiker beteiligt waren, Naturwissenschaftler, zur Schönheit, daraus zu destillieren. Dann ist natürlich immer noch die Frage, nach welchen normativen Kriterien machst du das? Ja, das bleibt an der Stelle offen. Ich habe den ersten Punkt praktisch herausgestellt, also die Gesetzesorientierung versus der Phänomenorientierung. Ganz in dem Sinne, wie Sie das gesagt haben, dass man gewissermaßen die Phänomene nicht wirklich vorwegnehmen kann aus dem Gesetz selbst, folgen sie nicht, sondern man muss sie zunächst erst produzieren, man muss in der Zeit abwarten, damit sie in Erscheinung treten können. Das ist etwas anderes, als wenn ich traditionelle, deduktiv-nomologisch orientierte Zugänge finde, Weltformel, verallgemeinerte Theorien und so weiter. Also deswegen wäre der Punkt, ich glaube, dass der erste Punkt ein sehr starker Punkt ist. Den zweiten Punkt könnte man praktisch fragen, ob man da nun Prozessualität und Emergenz oder Selbstorganisation oder Instabilität herausstellt. Das kann ich an der Stelle nicht dafür argumentieren, aber praktisch ein Gegenbegriff zur Symmetrie finden. Ja, wir können bestimmte Phänomene nicht vorwegnehmen und auch nicht simulieren. Andere schon. Also es hat ja gerade im Bereich der nichtlinearen Dynamik und der engeren Chaostheorie ist deutlich geworden, es gibt diese Punkte, diese sogenannten Bifurkationspunkte, da entsteht irgendwas Neues. Wenn Sie Wasser kochen, entstehen irgendwann, entsteht aus der Konduktion, bilden sich die Rollenstrudel raus. Das sind ja einfachste Prozesse der Selbstorganisation. Was Sie nicht simulieren können, ist praktisch, dreht der Strudel sich an Punkt X rechts oder links rum. Ja? Wenn das praktisch, also obwohl man, mit dem Wetter kennt man es auch, obwohl man die Gesetze kennt, kann man es nicht exakt simulieren. Das gilt für eine große Klasse von Systemen. Insofern denke ich, der ist auch zentral. Ich denke, der dritte Punkt ist sehr zentral, weil es praktisch in die Welt der mittleren Größenordnung geht. Aber das ist eine offene Liste. Ich denke nur, dass die Punkte eine hohe Relevanz darstellen. Aber ich habe jetzt kein ad hoc, kein normatives Schema, aus dem praktisch deduktiv diese drei Punkte linear folgen würden.
Ja, man müsste, wenn ich das nur kurz anfügen darf, sagen, diese ästhetische Visualisierung von Prozessualität, die sich auf Simulation beruft, ist unter pragmatischen Gesichtspunkten hin und wieder angesagt. Aber im Kern ist es ein Betrug. Das muss man so radikal sehen. Sie können zum Beispiel simulieren, wie hoch die Belastung eines Deiches gegenüber einer Brandung sein muss, bis er zusammenbricht. Oder Sie können simulieren, das sind alles reale Beispiele, die durchgerechnet wurden. Ja. Sie können simulieren, was in sich in 3 Jahren ergibt, wenn Sie eine Wirbelsäulenoperation im Sinne einer Versteifung machen. Bisher übliche Therapiemethode. Ja. Und das geschieht so, dass Sie eben wegen mir 100.000 Zustände durchrechnen, ja, und die Aneinanderreihung dieser Zustände ergibt dann das Bild einer Entwicklung bis zu einem bestimmten Punkt, wo dann der Deich bricht oder die Wirbelsäule in Gänze kaputt ist, weil die Versteifung dann irgendwelche negativen Effekte auf andere Wirbel hat und so weiter. Ja. Was dabei natürlich unter den Tisch fällt, ist genau die dramatische Situation, dass ich im Übergang von einem Zustand, der berechnet ist, zu einem anderen, der berechnet ist, auch die Alternative hätte sich ergeben können. Also eine Bifurkation.
Bin ich völlig normal.
Und genau das können Sie visuell nicht vorführen. Ja?
Das können Sie auch nicht berechnen.
Das will auch niemand
sehen. Ich meine, das ist das große Problem praktisch, dass wir natürlich, wenn wir computernumerisch arbeiten, sind wir immer im diskreten Bereich. Und das heißt, Sie haben grundsätzlich, wenn Sie voraussetzen, dass die Welt irgendwie kontinuierlich abläuft, sind wir an der Stelle, also dann muss man es so hart sagen, wie Sie sagen, es ist immer Betrug. Aber die Frage ist, ob wir nicht, wenn ich da mit dem Hans Pose gehe, ob es nicht zwischen dem alles ist Betrug oder wir kriegen einen ganz sauberen Fit und eine gute Validierung, ob es nicht gerade in dem Bereich von Instabilität und Nichtlinearität eben Zwischenformen gibt. Und da sind die pragmatischen Komplexitätskenngrößen, wobei ich Visualisierung und Simulation dafür notwendig brauche, sind ein Punkt, der mir hier relevant zu sein scheint. Und ich meine, wir brauchen ja praktisch aus lebensweltlichen, aus umweltökologischen, aus vielerlei Gründen, wir modellieren und müssen uns pragmatisch einigen, welche Validitätsgrößen, welche Komplexitätsgrößen wir in Anschlag bringen wollen. Sonst sind wir ja bezogen auf zukunftsorientierte Handlungen, sind wir gebunden an einem Nichtwissen, was auch einen Handlungsverzicht bedeuten könnte. Und das sehe ich dann aus Perspektive der Technikfolgenabschätzung und so weiter als problematisch.
Vielleicht nur noch einen halben Satz, das sollte kein Killerargument sein, okay. Gerade mit Blick auf das, was Sie am Schluss gesagt haben. Man muss sich nur klar werden, diese Ästhetisierung von Visualisierungsprozessen hindert uns gerade, den Kern dieses Betrugs zu erkennen und die Konsequenz zu ziehen, die Sie eben angedeutet haben. Wir sind nämlich darauf angewiesen, ein Irrtumsmanagement zu haben.
Okay.
Wir müssen davon ausgehen, dass alles, was wir sehen, irrtümlich sein könnte. Und dann können wir ganz rational damit umgehen, indem wir zum Beispiel sagen, sind die moralischen und ökonomischen Kosten eines Falls Positiv-Irrtums höher als die eines Falls Negativ-Irrtums. Ja? Also wir können dann verschiedene mögliche Irrtümer miteinander vergleichen und dann den Irrtum wählen, zum Beispiel davon auszugehen, dass sich das Klima erwärmt mit den und den Folgen. Also dass die Erwärmung ist ja relativ klar, aber die Folgen sind relativ unklar. Und sagen, es ist besser, wenn wir davon ausgehen und es tritt nicht ein, als wenn wir davon ausgehen, es tritt nicht ein und es tritt ein. Ein bisschen, also sehr blöd karikiert, jetzt falls positiv, falls negativ. Ne? Und das vollendete Tatsachenproblem ist eben gerade dieser performative Charakter des visuell-ästhetischen, der die Leute dazu veranlasst, an Simulationen zu glauben, statt sie zum Ausgangspunkt eines Irrtumsmanagements zu nehmen.
Also mein Punkt wäre hier sehr klar, dass zumindest in dem engeren Feld, in dem ich tätig war, man nicht von einer Ästhetisierung sprechen kann, sondern die Ästhetik spielt eine Rolle in dem Bereich der Validierung. Und damit, das war ja mein Punkt auch am Ende, damit ist das nicht so ideologiehaltig, sondern birgt auch ein kritisches Potenzial. Also wenn man es praktisch von dieser Richtung sieht, dass Reproduzierbarkeit, Prognostizierbarkeit, Testbarkeit und Erklärbarkeit deutlich reduziert ist. Also insofern hätte ich einen anderen Zungenschlag am Ende als Sie, Herr Rubisch.
Ich wollte nochmal einfach auf den Begriff der Schönheit kommen. Das ist mir nicht ganz klar geworden. Haben Sie irgendwelche Kriterien jetzt hier stehen, die sozusagen erfüllt sein müssen, damit etwas Schönes entsteht? Ich habe eher den Eindruck, dass das Kriterien jetzt sind, die zeigen, wo in der neueren Physik die Visualisierung eine große Rolle spielt. Aber Visualisierung und die Tatsache, dass etwas visualisiert wird, führt ja nicht automatisch zu schönen Bildern. Also da ist natürlich erstmal sehr viel Willkür, sehr viel ästhetische ästhetische Willkür auch bei dem, der diese Visualisierung durchführt, die sozusagen noch zu dem Prozess dazukommt. Ne? Und wir haben ja, wenn wir sagen Ästhetisierung, sogar den schwingt ja ein Unterton mit, dass wenn etwas ästhetisiert wird, dass das sozusagen eine verdeckende Funktion hat. Dass es nämlich eben zum Beispiel überhaupt von dem ablenkt, was eigentlich dargestellt wird. Ne? Wenn wir jetzt darüber hinaus noch sagen wollen, hier wird zum Beispiel Schönheit produziert oder hier entsteht Schönheit auf einem Wege, auf einem neuen Wege durch wissenschaftliche Methoden. Was ist das Kriterium jetzt für Schönheit? Spielt da zum Beispiel jetzt die Frage, ob das ein wahres Bild ist, die in irgendeiner Weise etwas richtig darstellt oder wenigstens etwas adäquat darstellt oder ob sie zum Beispiel die Eigenschaft hat, dass der Reflexionsbegriff ja eine gewisse Rolle spielt, spielt auch so eine Überlegung eine Rolle, dass wenn etwas in diesem Sinne schön ist, dass es dann sozusagen zu einer Reflexion führt, zum Nachdenken anderer anregt, was soll der Begriff schön hier sagen und inwiefern ist er jetzt zum Beispiel ein Begriff, der im Mesokosmos, in Bildern, die mesokosmische Verhältnisse darstellen, mehr da als in Bildern, die aus der Nanotechnik oder die aus der Kosmologie kommen. Da ist mir der Zusammenhang nicht ganz klar geworden.
Ja, Herr Lang, ich habe hier keinen Begriff des Schönen präsentiert. Ich habe vor allen Dingen im ersten Teil eigentlich nur Zitate herangezogen, wo der Begriff der Schönheit zugewiesen wurde, wo Naturwissenschaftler oder in Feldern, in denen Naturwissenschaftler den Begriff des Schönen verwendet haben. Also habe eher beschreibend versucht, da vorzugehen und habe dann eher den Begriff des Schönen als Ästhetisierung in dem Bereich versucht zu kritisieren. Insofern war da eine Art uneigentliche Rede auch im Schönen. Das zieht sich weiter in dem zweiten Teil, habe ich im Prinzip, wie könnte man das sagen, Bedingungen der Möglichkeiten formuliert, das Schöne als ein Teil naturwissenschaftlicher Naturzugänge auf der einen Seite oder Objektzugänge und auch im Bereich der Repräsentation, möglicherweise der Simulation herausgestellt. Also das heißt, das ist kein Versuch, den Begriff des Schönen habhaft zu werden. Dennoch sage ich, wenn wir lebensweltlich phänomenal herangehen, sind zumindest die drei Bedingungen, die ich hier angegeben habe, irgendwie notwendig. Es muss eine gewisse sinnliche Anschaulichkeit da sein, muss ich auf die Phänomene mehr als auf die Gesetze beziehen und Symmetrie ist zu wenig. Habe mich dann gedrückt und insofern fand ich doch den Ansatz von Friedrich Kramer interessant, der das Schöne eben lokalisiert hat in dieser Übergangszone zwischen dem sehr geordneten und dem sehr ungeordneten. In diese Richtung könnte man sicher gehen, aber an der Stelle hab ich wenig Interesse dran, sondern ich wollte nur zeigen, in welchen Bereichen der Begriff mit welcher Konnotation auftaucht.
Ob das diese Zitate und die Verwendung des Schönen da drin als Zuweisung gerade beschrieben, aber es klang, die Frage, die ich dabei hatte, inwiefern der Begriff und die Erfahrung des Schönen, um die es da geht, die da zugewiesen wird, nicht auch konstruiert wird von diesen naturwissenschaftlichen Verfahrenstechniken, die sich auf das Schöne berufen, als es ist erklärend. Aber die Kategorie wird ja in solchen Darstellungen und Verwendungen auch anschaulich gemacht.
Also für die Rekonstruktion, die ich vorgenommen habe mit den 3-4 Typen von Schönheiten in der klassischen und modernen Physik, ist es zutreffend. Da würde ich auch sagen, ja, das sind eher Zuschreibungen. Es kann gar nicht anders sein, weil es sei denn, man nimmt eine weitere Kategorie, was weiß ich, das Erhabene bei Kant und der Himmel und so weiter, also die kosmologische Dimension, die habe ich da ausgeblendet. Da ist sicher möglicherweise noch was zu holen. Aber diese abstrakte Schönheit ist eine unsinnliche Schönheit. So habe ich versucht zu argumentieren. Und dann bleibt es aus einer lebensweltlichen Perspektive eine Zuschreibung. Und das wollte ich gegenüber diesem nachmodernen Zugang hier, wo möglicherweise eine andere Art von Sinnlichkeit gegeben ist. Und da würde ich jetzt nicht praktisch in der Tradition der kritischen Reflexion, in der Philosophie üblich ist, würde ich nicht sofort sagen, das ist völlig absurd. Dass man dort praktisch Schönheit in dem Objekt lokalisiert, jenseits von semiotischen oder Zuschreibungskategorien. Ja? Das ist natürlich nicht im Einklang mit bestimmten Formen reflektierten philosophischen Denken, aber das ist das Bild, was ich habe. Wenn man die Leute ernst nimmt, wie Kramer, Mandelbrot und Meinhard, dann scheint sowas gemeint zu sein. Das ist natürlich in der kritischen Reflexion problematisch, was man zu sehen hat.